Licht habt ihr auch. Oh, sehr toll. Wow, was für ein Sound. Ja, einen wunderschönen Nachmittag hier in Reichenbach. Mein Name ist Ralf Donat. Da steht's groß. Das ist meine Familie. Ein Teil habe ich mitgebracht. Meine Frau, meinen Jüngsten. Ich habe 3 Kinder. Meine älteste Tochter ist 18 Jahre alt. Unser Mittlerer ist 14. Und der Jüngste ist mit, das ist der Lars, er ist 12. Ja, wer bin ich? Das ist ja immer wichtig, ne? Wer steht da vorn und erzählt uns was? Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet. Meine Kinder habt ihr gesehen. Ich bin Sozialarbeiter von Beruf, arbeite beim Landgericht als Bewährungshelfer. Und am liebsten leite ich eine kleine Gemeinde in Görlitz. Und am liebsten lobe ich meinen Gott und danke ihm, dass er mich gerettet hat. Ich bin ohne Glauben aufgewachsen. Meine Eltern sind bis heute leider nicht gläubig, aber ich bin dran, für sie zu beten und zu glauben, dass sie ihren Erlöser finden. Meine Familie ist atheistisch geprägt bis zum 21. Lebensjahr. Ich versuche es immer genau zu machen. Habe ich keine Gemeinde oder Kirche von innen gesehen. Glauben war in unserer Familie nichts, mit was man sich beschäftigt hat. Das ist erstaunlich, wenn man weiß, dass mein Großvater eigentlich Pastor werden wollte. Er hatte Theologie studiert nach dem Krieg und war damit auch fertig geworden. Aber dann kamen die ganzen Veränderungen und er hat sich damals entschieden, dem Glauben abzuschwören und dem Regime zu dienen und war ein treuer Parteigenosse. Das hat natürlich unsere Familie sehr stark geprägt, mich auch. Und ich war ein heißer Jungpionier. Und ich hätte so gerne auch dieses blaue FDJ-Hemd angezogen, aber dann kam die Wende. Und heute bin ich da nicht mehr so traurig drüber. Damals habe ich echt gelitten, weil ich war heiß dran an dieser Ideologie. Und auch nach der Wende hatte mein Leben mit dem Glauben nichts zu tun. Ich habe versucht, irgendwie klarzukommen. Ich komme aus dem Erzgebirge, bin dort aufgewachsen und bin um 1998 zum Studium nach Görlitz gekommen und bin hier hängen geblieben. Bin seitdem hier, bin nicht mehr weggegangen. Und ich wusste vom ersten Moment an, das ist meine Stadt. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo hinkommt und wisst, hier bin ich richtig, hier bin ich zu Hause? Und das war so mit Görlitz. Ich bin hierher gekommen und ich wusste, das ist meine Stadt. Danach habe ich immer gesucht. Und deswegen bin ich noch da. Dann haben wir uns kennengelernt. Und nach einem Jahr hatten wir schon ein Kind. Wie das so läuft, nicht wahr, im Leben. Wir waren im Studium, wir waren jung, wir wollten das Leben genießen. Und ich war immer engagiert, ich war immer überall und nirgends. Und habe ein Doppelleben gelebt. Unser Kind war geboren, meine Eltern wussten nicht, die wussten nicht mal, dass ich eine Freundin habe und geschweige denn, dass ich ein Kind habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber ich habe das hingekriegt. Ich war ein perfekter Lügner, ich war ein perfekter Schauspieler. Das hatte ich von klein auf gelernt, dass man schauspielt, dass man die Dinge so darstellt, als wären sie, dass man am besten dabei rauskommt. Ja, und so hatten wir ein Kind und meine Eltern wussten nichts. Und ich habe das 3 Monate aufrechterhalten. Glaubt man nicht, ist aber wahr. Und Weihnachten, irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten, bin nach Hause und habe es ihnen gesagt. Und das hat mich in eine tiefe Lebenskrise gestürzt, diese Geschichte. Weil ich wollte immer gut sein, ich wollte immer perfekt sein, ich wollte immer, dass alle mich toll finden. Und jetzt hatte ich die Menschen, die mich am meisten lieben und die ich liebe, so enttäuscht. Auch meine Frau wusste übrigens nicht, dass meine Eltern nichts wussten. Also es war ein perfektes System. Und dann kam Gott in mein Leben. Ganz unvermittelt kam er. Jemand sagte, ich bin gläubig. Der hat noch nicht mal an Jesus geglaubt. Aber ich habe gemerkt, der ist gläubig. Der glaubt wirklich. Und ich habe gedacht, es gibt Leute, die glauben. Die meinen das wirklich ernst. Und das hat mich auf die Suche gehen lassen nach diesem Gott. Und ich habe ihn gefunden und ich habe ihm mein Leben übergeben. Und seitdem hat sich mein Leben vollständig verändert. Ich liebe dieses Buch. Ich liebe sein Wort, ich liebe seine Wahrheit, ich liebe ihn. Ich weiß, er hat mich erlöst. Er hat mich gerettet, rausgeholt aus der Finsternis in das Licht, so wie es das Wort sagt. Er hat mich erlöst und ein neues Leben mir geschenkt. Das ist so ein Geschenk, das ist so eine Freude in meinem Herzen. Das ist seitdem nie wieder weggegangen. Ich habe ewiges Leben. Ich bin mit ihm zusammen. Ja, und wie das so ist, man ist in Gemeinde und man will die Welt erreichen für Jesus. Kennt ihr das, wenn ihr die Welt erreichen wollt für Jesus? Wenn ihr so richtig loslegen wollt, und das wollten wir. Wir waren so richtig heiß dran, so richtig, ne? Ich komme ja aus einer Pfingstgemeinde und die können ja gerne mal ein bisschen lauter werden und ne, proklamieren und Halleluja und alles. So war ich drauf. Die Welt gehört mir, mit Jesus natürlich. Und wir haben unser Leben investiert in die Gemeinde, in den Glauben. Wir haben im wahrsten Sinne des Wortes unser Leben niedergelegt, weil wir das so verstanden haben aus dem Wort. Verleugne dich selbst, leg dein Leben nieder und gib alles für den Herrn. Gib alles für ihn. Und das haben wir gemacht. Viele Jahre lang. Wir waren sehr engagiert in Kinder- und Jugendarbeit. Wir haben viele, viele, viele Events vorbereitet, durchgeführt. Wir haben regelmäßige offene Treffs angeboten in Görlitz. Wir haben Spielplatzfeste organisiert, unzählige Vorbereitungsstunden, unzählige Stunden in unseren Räumen mit den Kids verbracht, haben versucht, ihnen Jesus nahe zu bringen, haben mit ihnen Zeit verbracht. Viele Kinder aus sehr schwierigen Verhältnissen. Und wir haben alles gegeben dafür. Wir sind in Gemeinde verbindlich gewesen, wir haben uns untergeordnet, wir haben unser Geld gegeben, wir haben unser Leben investiert für den Herrn. Das war unser Leben. Leider hatten wir unsere Kinder vergessen. Und leider hatten wir uns selber vergessen. Und leider, und das ist das Schlimmste, war in unserem Herzen was gewachsen, was sich wie Krebs vergrößert hat. Und das ist Stolz. Wir waren so toll. Ach, was waren wir toll. Echt, wir haben es wirklich gerissen. Wir haben so viele tolle Sachen gemacht. Ich könnte euch Geschichten erzählen, wie viele tolle Sachen wir gemacht haben. Und so viele Investitionen für den Herrn. Aber in unserem Herzen ist was gewachsen. Und es wurde immer größer. Und es war Stolz. Wir haben uns erhoben. Über andere Gemeinden, über Geschwister. Und wir waren die, die wussten, wie es geht. Und das ist gefährlich. Das Wort sagt sehr klar, Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist uns passiert. Wir sind gefallen. Das ist wie, wenn man mit dem Auto mit 100 fährt und plötzlich auf 0 bremsen muss. Habe ich erlebt. Auf der linken Spur, gerade beschleunigt, bestimmt 120. Und plötzlich steht vor mir alles. Und du musst von 100 auf 0 runterbremsen. Und hätten die Engel nicht aufgepasst, wir wären dem vorne voll draufgefahren. Und so war das im Geist. Von jede Woche 3 Treffen zur Vorbereitung, noch 2 eine Durchführung, Gottesdienst, unzählige Stunden für den Herrn und für den Dienst, ist unsere Gemeinde vollständig gecrasht. Was war der Grund? Stolz. Stolz. Wir waren stolz. Wir haben gedacht, wir können die Welt retten. Wir haben gedacht, wir sind diejenigen, welchen. Wir haben viel Ablehnung erfahren. Wir waren sehr isoliert. Und wir haben gedacht, so muss das sein. Das war ja bei Jesus auch so. So muss das sein. Aber es war nie wie bei Jesus. Unser Herz hatte sich erhoben. Und als mir das klar wurde, bin ich in die nächste tiefe Krise meines Lebens gestürzt. Und die war tiefer als die vor meiner Bekehrung. Weil ich war doch auf dem richtigen Weg. Ich hatte doch Jesus gefunden. Ich hatte doch meinen Erlöser, meinen Gott gefunden, der mich gerettet hat. Und das war ja nicht weg. Der war ja immer noch da. Aber etwas hatte sich vermischt. Etwas war unrein geworden. Und als mir das klar wurde, war ich wirklich zerbrochen. War ich wirklich am Ende. Und ich habe gesagt, Herr, wo bist du? Und dann kam mir eine Bibelstelle in den Sinn, Psalm 34. Das ist die zweite, die erste habe ich ausgelassen, Martin. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, aber aus all dem rettet ihn der Herr. Und ich war echt zerbrochen. Ich war wirklich zerschlagen. Und es gibt zwei Arten von Zerbrochenheit, habe ich gelernt. Das eine ist, wenn du zerbrochen darüber bist, was andere dir angetan haben. Und das andere ist, wenn du zerbrochen darüber bist, was du selber getan hast. Und das war der Moment, wo ich wirklich zerbrochen war über das, was wir als Gruppe getan hatten. Wir hatten uns erhoben. Und das war ein großer Fehler. Das war ein Gräuel für den Herrn. Und wir haben gedacht, wir sind richtig. Wir retten die Welt für Jesus. Aber die Wahrheit war, es war ein Gräuel. Und es war eben nicht wohlgefällig, wie wir unterwegs waren. Was hilft aus dieser Situation? Ihr ahnt es vielleicht. Demut. Was soll man machen, wenn man am Boden liegt? Wenn man zerschlagenen Geistes und zerbrochenen Herzens ist? Da ist man nicht auf Wolke 7 und schwebt durch die Gegend in seinem charismatischen Christsein. Da schreit man nicht mehr Halleluja und der Herr ist treu und alles ist gut. Da ist man einfach am Ende. Und das waren wir alle durch die Bank. Wir waren am Ende. Aber es ist gut, am Ende zu sein. Es ist gut, zerbrochen zu sein. Es ist gut zu sehen, welche Steine man mit sich rumschleppt, obwohl man so viele Jahre mit Christus durch die Gegend läuft. Es ist gut, dass Gott die Augen öffnet für das, was man selber in der Lage ist zu tun, obwohl man den Herrn und Erlöser dieser Welt persönlich kennt. Stolz ist ein trügerisches und böses Krebsgeflecht. Und es ist wie Sauerteig und durchtrinkt und irgendwann durchsäuert es alles. Gott hat uns die Steine gezeigt, die zum Anstoß wurden. Deswegen habt ihr alle Steine dabei. Einmal kommen die Jünger zu Jesus und fragen ihn, Herr, wie sollen wir beten? Wie sollen wir beten? Ihr wisst die Antwort. Und ich hatte schon gehört von Gott, dem Vater. Ich glaube, ich hatte ihn sogar schon erlebt, so mal im Ansatz. Aber es war mir noch nie so bewusst wie heute, dass Gott mein Vater ist. Er hat mir vergeben. Er hat mir meine Schuld vergeben. Das war viel, viel intensiver als zu meiner Bekehrung, als ich über meine Sünden Buße getan habe. Es war viel, viel intensiver. Wir hatten einen Abend in unserer Gemeinde. Da wurde einfach die Apostelgeschichte vorgelesen. Und plötzlich stand jemand auf und ging zu einer Schwester hin und sagte, du, es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Das und das und das kannst du mir vergeben. Dann stand der Nächste auf. Es tut mir leid, dass ich das und das dir angetan habe, dass ich dich verletzt habe, dass ich böse gesprochen habe über dich, dass ich dich verflucht habe im Grunde mit meinen Richturteilen und meinen Boshaftigkeiten. Und der Nächste stand auf und der Nächste stand auf und der Nächste stand auf. Bis nach Mitternacht ging dieses Treffen. Gottes Gegenwart kam in die Versammlung. Wir haben uns gebeugt voreinander. Und das war die Rettung für uns. Demut ist der Schlüssel. Demut war der Schlüssel. Die Steine unseres Herzens. Und sie fragen Jesus, was sollen wir beten? Und er sagt, unser Vater. Gott ist unser Vater. Also, was sollen wir beten? Unser Vater. Und was macht ein Vater, wenn ein Kind kommt und sagt, du, ich habe es echt so richtig krachen lassen. Ich bin so richtig daneben. Was machst du, wenn dein Kind so kommt? Ich habe Schuld auf mich geladen. Was machst du? Gibst du ihm noch eine drauf? Oder bist du barmherzig und nimmst den Arm oder ihn und sagst, dir ist vergeben. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dann gibt er uns das Brot, das tägliche. Er versorgt uns. Das ist Papa. Das ist Papa. Er versorgt uns, er gibt uns das, was wir brauchen in dem Moment. Und dann sagt er was sehr Wesentliches. Vergib uns unsere Schuld. Und das habe ich so gebraucht. Dass Gott, mein Vater, zu mir sagt, ich vergebe dir deine Schuld. Weil ich habe ihn drum gebeten. Vergib mir, bitte vergib mir. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und durch dieses Gebet wird den beiden Arten der Zerbrochenheit begegnet. Das, was andere dir angetan haben, du kannst sie loslassen. Vergib, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Du lässt den anderen los, der schuldig geworden ist an dir. Du lässt ihn los, du lässt ihn gehen. Gott gibt dir die Kraft, die Verletzung, die er dir zugefügt hat, loszulassen. Und da gab es einige, denen ich vergeben musste. Und die zweite Art, wo ich schuldig geworden ist, ist dieses: Vergib mir meine Schuld, vergib uns unsere Schuld. Und schon ist diesen beiden Arten der Zerbrochenheit begegnet. Und dieses Loslassen, dieses Vergeben, das brauchen wir alle immer wieder. Weil es gibt so viele Menschen, die an uns schuldig geworden sind. Zuerst unsere Eltern. Was soll ich machen mit meinem Vater, der mir nie gesagt hat, dass er mich geliebt hat? Was soll ich machen als Christ mit ihm? Soll ich ihn verfluchen? Soll ich ihn hassen, wie mein ganzes Leben lang? Oder lasse ich ihn los? Lasse ich ihn gehen? Setze ich ihn frei? Oder meine Mutter, die sich aufgerieben hat und dennoch nie Zeit gefunden hat, mich in den Arm zu nehmen und einfach nur mich zu lieben. Was soll ich machen mit ihr? Soll ich weiter die Härte in meinem Herzen lassen oder soll ich sie loslassen? Das sind die Steine. Was soll ich machen mit der Schwester, mit dem Bruder, die schlecht über mich spricht? Was soll ich machen mit dem, der Böses über mich redet? Obwohl ich nichts gemacht habe. Oder vielleicht doch. Was soll ich machen mit all dieser Schuld, mit diesen Steinen in meinem Herzen? Was soll ich tun? Wo soll ich hin? Vergib uns unsere Schuld. In diesem Gebet ist alles. Es ist alles drin. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Deswegen wohnt Gott bei denen, die zerbrochenen Herzens und zerschlagenen Geistes sind. Deshalb, er allein hat die Fähigkeit, unsere Schuld zu vergeben und uns die Kraft zu geben, anderen zu vergeben und loszulassen. Er allein hat diese Kraft. Und wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, sagt 1. Johannes 1, Vers 8, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Jeder ist schuldig. Die Natur der Sünde verlässt den Menschen nicht, auch wenn er Christ wird. Das habe ich gemerkt und das merke ich jeden Tag. Müsste nur mal meine Frau fragen oder meine Kinder. Ich bin nicht perfekt und niemand ist das. Wir fallen täglich in unseren Gedanken, in unseren Taten. Und wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und tun so, wie ich früher getan habe. Wir Schauspielern. Wir vermitteln ein Bild eines perfekten Christen, den es nicht gibt. Es gibt keinen perfekten Christen. Es gibt nur einen perfekten Gott. Und der heißt Papa. Der heißt unser Vater. Und der gibt uns die Kraft, loszulassen und zu segnen und diesen Frieden, den wir so sehr brauchen, in unserem Herzen zu behalten. Ihr alle habt so einen Stein bekommen und wir haben jetzt die Zeit, um diese Steine symbolisch für das, was in unserem Herzen angesprochen ist, hier vorne an die Kerze zu legen und loszulassen und zu sagen, meine eigenen Richturteile, meine Schuld, die ich auf mich geladen habe und die Lasten, die andere auf mich gelegt haben, die lasse ich los und die gebe ich ab. Ich fange mal an.